Willkommen bei Wild beim Wild, wo die Argumente für die Hobbyjagd auf den Faktencheck treffen und meistens nicht lebend herauskommen.
Die Redaktion Wild beim Wild hat in der jüngsten Runde Beiträge veröffentlicht, die drei Territorien abdecken. Die Rhetorik der Jagdverbände und ihre argumentativen Schwachstellen, den Druck auf Wildtierpopulationen von Wolf bis Fuchs und Gewalt im Umfeld der Hobbyjagd. Von Südafrika bis in den Schweizer Kleiderschrank.
Fangen wir mit dem an, was passiert, wenn ein Institut sich Institut nennt und jemand nachschaut.
Im Zentrum steht ein Text von Dr. Wolfgang Lips, Geschäftsführer des JI-Instituts, der dem Deutschen Jagdverband vorwirft, die Hobbyjagd schlecht zu verteidigen und gleich selbst bessere Argumente liefern will.
Das Wort Institut weckt Erwartungen. Die Analyse hält dagegen fest, hier äußert sich kein neutrales Forschungsinstitut, sondern ein erklärter Befürworter der Hobbyjagd, der von Beratungen und Publikationen rund um die Hobbyjagd auch wirtschaftlich profitiert.
Was die Prüfung der Argumente selbst ergibt, der Kernsatz, das Prinzip Fressen und gefressen werden, begründe eine ethisch obligate Urlegitimation der Jagd, ist ein klassischer naturalistischer Fehlschluss. Aus dem, was in der Natur geschieht, folgt kein menschliches Sollen.
Denselben Fehlschluss dokumentiert der Beitrag zu den immer gleichen Jagdargumenten, der vier wiederkehrende Verteidigungslinien nebeneinander legt: Trieb, Sprache, Kosten, Weitgerechtigkeit, und zeigt, dass sie alle an ähnlichen Denkfehlern scheitern.
Und der Beitrag zum Jagdscheinboom ergänzt den Kontext. Rund 467.000 Jagdscheininhaber in Deutschland. Aber ein Jagdschein ist ein Befähigungsnachweis, kein Aktivitätsnachweis. Tatsächlich regelmäßig aktiv sind schätzungsweise 250.000 bis 300.000 Personen.
Während der DJV-Pressesprecher im Merkur unwidersprochen als Biologe auftrat, sein Hauptberuf ist Lobbyist, ein Unterschied, den der Artikel nicht machte.
Der vierte Beitrag in diesem Themenfeld zieht die Linie direkt. Gewalt und Lügen als zwei Seiten derselben Münze beim DJV. Die Naturschutzbehauptung, das Schweigen zu Toten, die Wolfszahlenmanipulation, alles dokumentiert.
Von der Verbandsrhetorik zu den Tieren, um die es eigentlich geht.
Im Walliser Chablais-Rudel hat sich 2025 erstmals in der Schweiz eine doppelte Reproduktion ereignet. Zwei Wölfinnen, Mutter und Tochter, haben sich im selben Jahr mit demselben Rüden fortgepflanzt.
Der Auslöser ist dokumentiert. Der reproduzierende Rüde M88 wurde im Januar 2024 legal erschossen. Cora hält fest, dass danach nicht fortpflanzende Weibchen beginnen, sich fortzupflanzen, sobald das Leitweibchen oder der Leitrüde fehlt. Genau dieser Mechanismus trat ein.
Das heißt in der Praxis, ein Eingriff zur Bestandsregulierung hat das Rudel nicht geschwächt, sondern umstrukturiert, einen neuen Rüden angezogen und 8 Welpen in 2 Würfen ausgelöst.
Und Glarus hat derweil eine Petition abgelehnt, die bloß einen Bericht zur wissenschaftlichen Grundlage der Fuchsjagd verlangte, ohne eine einzige Studie zu nennen.
Schweizweit kamen im Jagdjahr 2024 rund 20.000 Füchse zur Strecke. Der Kanton Genf verzichtet seit über 50 Jahren auf die Fuchsbejagung. Das Ökosystem ist nicht zusammengebrochen.
Beim Luchs ist die Lage noch direkter. Verkehrsunfälle sind Todesursache Nummer 1, Wilderei bleibt massiv unterschätzt und 4 freilebende Luchse zeigen angeborene Herzfehler als Folge genetischer Verarmung.
Der WWF-Luchsexperte Gabor von Bethlen-Falvi bringt es auf den Punkt. Die Schweiz verbindet die Luchspopulationen in den Alpen und im Jura. Daraus ergibt sich eine besondere Verantwortung, diese Lebensräume wirksam zu vernetzen.
Und im Lesachtal wurden 6 Gänsegeier mit Carbofuran vergiftet, einem EU-weit seit 2008 verbotenen Nervengift. Dazu kommt der Berner Jägerverband, der mitten in der Brut- und Setzzeit Jagdhunde-Gehorsamsprüfungen mit Schüssen im Wald abhält.
Der Ethical Wildlife Travel Guide fasst das alles in eine einzige Aussage. 25 von 26 Kantonen sind für Reisende unter Jagddruck. Nur Genf nicht. Gewalt im Milieu ist das nächste Thema.
Auf dem Trophäenjagdanwesen Leeuwfontein, nördlich von Pretoria,
sind Anfang Juni innerhalb 24 Stunden zwei Menschen durch Schüsse ums Leben gekommen. Darunter die 26-jährige Reedereierbin Caroline von Rantzau.
Die Waffe soll mutmaßlich aus dem Waffenschrank ihres Vaters stammen. Das Anwesen betreibt auf rund 4.500 Hektar kommerzielle Trophäenjagd-Safaris, ein Geschäftsmodell, das Wildtiere zur buchbaren Ware macht.
Südafrika ist nicht der einzige Schauplatz. In der Steiermark lag rund ein Jahrzehnt lang eine Leiche im Wald, wenige Meter von einer Wildfütterung entfernt. Der Eigenjagdbesitzer hatte den Toten entdeckt und nicht gemeldet.
Seine Begründung gegenüber den Ermittlern: er habe die Wildtiere in seinem Revier nicht stören wollen. Selbst die Jagdpresse distanzierte sich. Der Chefredakteur des deutschen Jägermagazins schrieb, der Mann sei alles, nur kein Jäger.
Vor dem Landgericht Rostock läuft ein Prozess um den Tod des 8-jährigen Fabian, bei dem ein Hobbyjäger mit seiner Wärmebildkamera nachts zum Fundort der Kinderleiche geführt wurde, ohne anschließend die Polizei zu rufen.
Das Gericht bezeichnete das als schwer verständlich. Der Beitrag stellt klar, das ist kein Jagdverbrechen. Die Tat hat mit der Hobbyjagd nichts zu tun. Aber es wirft die Frage auf, welche Schwelle gilt, wenn jemand einen Toten im Gelände findet.
Diese Schwellenfrage zieht sich weiter. Der Beitrag zu Jagdwaffen im Kleiderschrank zeigt, in der Schweiz kommen laut verfügbaren Daten bei über der Hälfte aller häuslichen Tötungsdelikte Schusswaffen zum Einsatz. Ob der Täter Hobbyjäger war, fragt systematisch niemand.
Rund 30.000 Hobbyjäger in der Schweiz lagern, konservativ geschätzt, 60.000 bis 100.000 Jagdwaffen in Privathaushalten, meist ohne verpflichtende Sicherung. Das Gesetz schreibt sorgfältige Aufbewahrung vor, einen abschließbaren Waffenschrank nicht zwingend.
Und dann ist da noch der Selbstverteidigungskurs für Hobbyjägerinnen. Nicht wegen Wildschweinen, sondern wegen der eigenen Jagdkollegen. Hartnäckige Grünröcke, die sowieso ein Problem damit haben, dass Frauen auf die Jagd gehen, lassen nicht locker.
Der Beitrag zum Fall Spreitenbach dokumentiert schließlich, wie eine Gemeinde auf eine Petition zu Tierschutzmängeln an der Jagdmesse reagierte. 6 Wochen Schweigen, dann eine Strafanzeige gegen die Plattform, die die Missstände öffentlich gemacht hatte. Und eine Antwort erst, als die Aufsichtsbehörden anklopften.
Tierschutzprüfung? Keine. Strafanzeige gegen die Kritik? Eine. Das ist die Bilanz.
Was diese Beiträge zusammen zeigen, die Lücken in der Statistik, in der Aufsicht, in der Argumentation, sind selten versehen.
Genau. Und solange niemand fragt, ob der Täter Hobbyjäger war, ob der Kanton die Evidenz geprüft hat oder ob das Institut wirklich ein Institut ist, bleiben die Antworten aus. Bis zum nächsten Mal.